Und welche Maßnahmen verhindern jetzt schädliche Einflussnahme?
Aus unserer Sicht, glaube ich, da sind wir uns einig, Transparenz.
Dass das Handeln, quasi das im Auftrag des Souveräns des Bürgers geschieht, quasi auch nachvollziehbar ist und transparent wird, dann fallen viele Motive oder Gründe weg, die solche unlauteren Vorgänge passieren.
Wir können gemeinsam die gewählten Volksvertreter kontrollieren. Wir können damit auch die Regierung kontrollieren.
Rund ums Parlament. Der Podcast des österreichischen Parlaments.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Rund ums Parlament, dem Podcast des österreichischen Parlaments. Mein Name ist Tatjana Lukasch und ich freue mich sehr, dass ihr wieder mit dabei seid. Weiter geht's auch in dieser Folge mit dem Thema politische Einflussnahme. Und dieses Mal schauen wir uns genauer an, was gegen politische Einflussnahme getan werden kann, die man in einem demokratischen Staat nicht gern sieht. Und wir schauen uns auch an, was besonders in Österreich dagegen bereits getan wird. Das Ganze mache ich wie immer nicht alleine, sondern gemeinsam mit meinen beiden Gästen, die jetzt sehr herzlich am Tisch willkommen heiße. Willkommen Robert Seifritzberger und Volker Zackmann im Podcast. Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
Danke für die Einladung.
Danke für die Einladung. Hallo.
Und wir sind heute im Palais Epstein. Und zwar in der Bell-Etage mit direktem Blick auf das Parlamentsgebäude gegenüber. Bevor wir jetzt in das Gespräch einsteigen und uns den Sachthemen zuwenden, wäre einer von Ihnen so lieb, kurz den Raum zu beschreiben für unsere Hörerinnen und Hörer, damit die ein bisschen wissen, wo wir hier sitzen und wie schön es hier ist.
Gut, habe ich den schwarzen Peter. Ein sehr hoher Raum, sehr hohe Fenster. Die Decke ist vertäfelt und hat schöne Ornamente. Ein nicht ganz zur Zeit oder zum Stil passender Luster hängt hier, ohne Luster zu sein. Hat mehr einen Neonröhrenverschnitt, aber sehr schöne holzgetäfelte große Türen, Holzboden. Die Wände machen einen ein bisschen depressiv, weil sie sind dunkel in
wird vielleicht Kamin. Anschließen, der Kamin.
Ah, ja.
Da ist Kamin nicht zu vergessen, hinter uns da steht. Also wird jetzt zwar aufgrund der warmen Temperaturen nicht benötigt werden, aber ein Prunkstück sozusagen. Ich kenne mich architekturell nicht so aus, aber sicher eine Zeitepoche, die
in dunklem Grün gehalten,
mit
Figurinen drauf.
Figurinen.
Ja, sehr schön. Und ein herrlicher Blick auf das Parlament. Na sehr gut, dann starte ich in die Vorstellungsrunde und beginne mit dem Herrn Seifritzberger. Lieber Herr Seifritzberger, Sie sind Mitgründer und Vereinsobmann des Vereins open3.at und Sie setzen sich ein für einen modernen Staat mit starker Bürgerpartizipation und Kollaboration und für eine möglichst große Transparenz im Handeln von Regierung und Verwaltung. Für unsere Hörerinnen und Hörer bitten wir oft, dass man das vielleicht in einfachen Worten nochmal ganz kurz darlegen kann, was Bürgerpartizipation, Kollaboration etc. einfach im Angewandten heißen.
Also OP3 ist ein Non-Profit-Verein, wie Sie richtig gesagt haben, der einfach versucht, dem Bürger klarzumachen, warum Transparenz, vereinfacht gesagt, der richtige Ansatz ist in einer IT-gestützten oder in einer Gesellschaft, wo Technologie und IT immer eine größere Rolle spielt, die alle Lebensbereiche mehr und mehr durchdringt und auch die Verwaltung, der Staat produziert eine Menge an Daten, die, wenn sie nicht personenbezogen sind, einen wesentlich größeren Mehrwert darbringen, wenn sie geteilt werden. Das ist, wenn Daten in Silos verstauben, bringt das keinen Mehrwert. Der Zugang oder das Konzept von Open Data besagt, teilt die Daten, das macht mehr draus. Das ist so ganz vereinfacht gesagt. Und dann kann Bürgerbeteiligung gestärkt werden, dann können Innovationen entstehen und auch das Vertrauen der Bürger in die Demokratie mittelfristig und langfristig gestärkt werden.
Also kann man einfach sagen, Sie kämpfen eigentlich dafür, dass möglichst viele Daten, auch Daten des Parlaments, öffentlich verfügbar gemacht werden?
Wir versuchen durch verschiedenste Projekte wie U-Bahn-Aufzug.at oder andere Projekte rund um öffentliche Daten aufzuzeigen, was die Potenziale von offenen Daten sind, eben die, wie ich schon erwähnt habe, nicht personenbezogen sind. Es geht da nicht darum, den gläsernen Bürger zu schaffen, sondern eine gläserne Verwaltung, gläsernen Staat, wo der Bürger das Anrecht hat auf die Daten, die ja auch steuerfinanziert produziert wurden. Und Open Data ist halt eine Möglichkeit oder ein Konzept, um hier möglichst einfach darauf zugreifen zu können, auch für jedermann.
Vielen Dank für die erste Vorstellung. Herr Sackmann, Sie sind ja Rechtsanwalt. Sie waren 15 Jahre lang im Staatsdienst und 10 Jahre davon Staatsanwalt in der Staatsanwaltschaft Wien, also in einem uns nahegelegenen Gebäude aktiv sozusagen. Und Ihre Schwerpunkte dort waren unter anderem Untreue und Korruption. Da müssen wir jetzt gleich in medias res reingehen. Jeder kennt ja Begriffe, Schlagwörter, die damit zusammenhängen, wie so Amtsmissbrauch, Bestechung, Untreue. Die werden aber ganz oft durcheinander geworfen. Könnten Sie uns vielleicht einfach kurz erklären, was im strafrechtlichen Sinn unter Korruption verstanden wird?
Na, da gibt es mehrere Zugänge dazu. Ich könnte zum Beispiel Transparency International zitieren, die sagen, Korruption ist der Missbrauch anvertrauter Macht zum privaten Nutzen oder Vorteil. Wenn wir im Bereich der Verwaltung sind, muss das nicht unbedingt zum Vorteil geschehen. Es reicht schon aus, wenn man eine Macht missbraucht, die einem anvertraut worden ist, um Geschäfte, die eigentlich der Staat eben zu erledigen hat, so ausübt, dass sie zu einem zum Nachteil gereichen. Ich habe mir selbst eine Definition geschaffen. Für mich sind alle Maßnahmen und Tätigkeiten der Gesetzgebung, der Verwaltung, der Justiz, aber auch der Medien, die ich als vierte Macht, obwohl sie nicht in der Verfassung steht, ansehe, dass die der Republik aus unsachlichen Gründen einen Schaden zufügen oder einfach agieren aus unsachlichen Gründen. Wenn man das nicht nachvollziehen kann, wenn einem der Bauch sagt, da hat's was, dann kann man schon sagen, dass man da einen Bereich betreten hat, der ziemlich sicher etwas mit Korruption zu tun hat. Man muss sich nur die Frage stellen, macht man es sachlich, kann man es transparent durchschauen, was da eigentlich passiert, dann wird man nicht auf die Idee kommen, dass man einen fahlen Beigeschmack hat, wenn man sich die Geschichte anhört. So würde ich Korruption definieren.
Und wenn wir jetzt über politische Einflussnahme sprechen, dann ist das ja häufig auch nicht strafrechtlich relevant, sondern kann ja sogar legal oder erwünscht sein. Darüber haben wir schon in unserer Folge zum Beispiel beim Thema Lobbyismus gesprochen. Politische Einflussnahme kann aber eben auch unlauter und moralisch zumindest fragwürdig sein. Wo ziehen Sie da die Grenze?
Da fragen Sie wahrscheinlich sogar den Falschen, weil meine private Meinung dazu ist, ich brauche weder Werbung noch brauche ich Lobbying. Ich weiß ganz genau, was ich will, aber ich mache mir halt auch meine Meinung oder ich suche mir meine Meinung selber zusammen. Für mich ist natürlich immer dann, wenn es unsachlich wird, ja, wenn man Vergabe von Aufträgen, sei es jetzt derzeit, was gerade groß diskutiert wird, ist die Inseratenkorruption, die stattgefunden hat. Warum macht man das? Natürlich zum Machterhalt. Da geht es jetzt nicht darum, dass sich irgendjemand in der Politik unrechtmäßig bereichert, vielleicht auf der anderen Seite beim Medium, weil er durch die Aufträge Geld bekommt. Aber auf der anderen Seite geht es ja dem Politiker darum, wiedergewählt zu werden, eine Präsenz zu haben, gut dargestellt zu werden. Und für mich stellt eine Korruption oder auch eine politische Einflussnahme da, wenn ich sage, gibt es ein Projekt irgendwo, das wir abschießen können, damit eine gewisse Person zum Beispiel nicht mehr gut dastehen kann. Das ist für mich eine politische Einflussnahme, die sicherlich sehr verwerflich ist und die verboten gehört.
Und welche Maßnahmen verhindern jetzt schädliche Einflussnahme?
Aus unserer Sicht, glaube ich, da sind wir uns einig, Transparenz.
Im weitesten Sinne, ja, ist Transparenz ein Mittel gegen unlautere Politikeinflüsse. Wenn die Rahmenbedingungen so sind, bin ich überzeugt, dass das Handeln, quasi das im Auftrag des Souveräns des Bürgers geschieht, quasi auch nachvollziehbar ist und transparent wird, dann fallen viele Motive oder Gründe weg, die solche unlauteren Vorgänge passieren. Also wenn man weiß, Daten bleiben geheim, so ein Amtsgeheimnis ist auch so lange ein Problem. Wenn man weiß, das bleibt unter Verschluss, dann handeln die Personen anders, wie wenn sie wissen, auch mein Handeln kann überprüft werden. Und das ist aus meiner Sicht hat hier Transparenz einen korruptionspräventiven Charakter einfach im Handeln. Und deswegen ist auch ein IFG so wichtig, dass jetzt Österreich jetzt dann auch nachzieht.
Ein IFG ist ein
Informationsfreiheitsgesetz, ja, das andere Länder schon seit vielen Jahren oder teilweise Jahrhunderten haben und in Österreich halt ein neueres Phänomen oder neue Entwicklung ist, aber begrüßenswert, logischerweise.
Immerhin, jetzt ist es da. Also Transparenz ist ja ein großes Wort. Ich versuche es nur mal ganz kurz runterzubrechen, aber vielleicht wurde die Frage ja schon beantwortet. Mhm. Im Kontext von Verwaltung, Regierung und Parlament ist damit ganz konkret gemeint, so wie jetzt zum Beispiel das Informationsfreiheitsgesetz.
Ich denke, also was mir sehr übel aufgestoßen ist, wie ich erfahren habe, dass nach der Wahl bei Koalitionsverhandlungen dann zwar ein Regierungsprogramm geschmiedet wird, das dann auch für jedermann einsehbar ist, dass es aber da sehr viele Sideletter oder zumindest einen Sideletter dazu gibt, wo man, sagen wir mal so, festlegt, wer welchen Job später bekommt. Und das ist etwas, wenn ich mir denke, wenn auch so ein Sideletter veröffentlicht werden müsste, ich weiß es nicht, ob es ihnen dann noch gäbe. Ich sehe nämlich keine Gründe dafür, so etwas vor der Bevölkerung zu verbergen, weil immerhin, das Volk hat gewählt und will, dass diese Politiker die Zukunft, die nächsten 5 Jahre uns eben regieren. Naja, dann sollen sie aber auch dazu stehen, dass man gewisse Positionen in der Republik, in staatsnahen Betrieben, mit Personen aus ihrem Dunstkreis besetzt. Ich finde da jetzt, wenn man schon dazu steht, dass man eben demokratisch legitimierte Personen dazu einsetzt, solche Positionen zu besetzen, kann man auch dazu stehen und das veröffentlichen. Die Frage ist nur, warum macht man das in einem gewissen Verhältnis? Warum kriegt einer mehr, der andere weniger?
Ja. Ich glaube, ein großes Problem, was eine Nichttransparenz sowohl in Bewerbungen, aber auch im generellen staatlichen Handeln bringt, ist einfach diese Nachvollziehbarkeit für den Bürger, der sagt, na, die machen sich's eh aus und ich habe sowieso nichts mitzureden. Und da sehe ich die große Chance, das Potenzial von Transparenz, um zu zeigen, hey, es ist für jedermann einsehbar, man kann es nachkontrollieren, jetzt, wenn man jetzt wieder Open Data nimmt, man kann die Daten selber überprüfen, hat Zugriff auf die Rohdaten, kann sich das anschauen, was die Entscheidungsgrundlage ist und dass man sich bewegt, einfach hin zu evidenzbasierten Entscheidungen, das will ich sagen. Es gibt ein Beispiel aus früherer Zeit von Anfang an von Open Data, da waren die Standorte der Müllablage, einfach gesagt, der Müllablageorte geheim. Und es war eine Riesendiskussion, ob man die freigeben soll.
Die Orte der Deponien, oder was?
Also irgendwelche ich weiß den korrekten Term nicht, aber problematische Müllablagerungen, illegale, glaube ich, irgendwie sowas war's. Und da war die Diskussion, wenn man es freigibt, können wir nicht machen. Es war Diskussion, Kurzfassung, es wurde freigegeben und der damalige Minister, glaube ich, es war der Minister Moltra, war, glaube ich, Landwirtschaftsminister, wenn ich mich richtig erinnere, hat dann gesagt, die Freigabe der Daten hat den Diskurs versachtlicht. Und das bringt es auf den Punkt, ich glaube, was Transparenz und was evidenzbasierte Diskussion bringen kann, dass man wirklich auf Basis von fundierten Daten, Informationen sich eine Meinung bilden kann und die Bürger empowert, am Diskurs teilzunehmen. Also im demokratischen Diskurs, da ist eine große Chance, finde ich.
Herr Seifertsberger, hätten Sie vielleicht nur ein Beispiel, wie Transparenz gegen unlautere Einflussnahme auf politische Prozesse wirken kann bzw. helfen kann?
Ich glaube, man kann sich da auch ein bisschen im Ausland orientieren. Also bei unseren Nachbarländern sind da aufgrund ihrer neueren Gesetzgebung, die einfach schon länger ein Informationsfreiheitsgesetz haben, hier einiges voraus. Und Österreich hat hier den Kulturwandel erst jetzt angestoßen mit dem Gesetz, das 2025 in Kraft tritt. Vielleicht ein Beispiel, um es konkreter zu machen, Vergaben. Also in Österreich gibt es auch schon eine Transparenz der öffentlichen Ausschreibungen, die auch als Open Data bereitgestellt werden müssen. Das ist ein guter erster Schritt, aber andere Länder gehen da schon wesentlich weiter, wenn man sich zum Beispiel die Slowakei anschaut. Dort habe ich vernommen, ist ein Vertrag mit der Verwaltung erst gültig, wenn der Vertragstext im Internet publiziert wird. Das heißt, die leben ein ganz anderes Maß an Transparenz, was einfach auch Österreich noch ein bisschen einen Weg hin hat, aber ich glaube, in die Richtung sollte man sich orientieren, von den Besten da zu lernen und was funktioniert.
Finden Sie, Herr Sackmann, auch, dass das ein nachahmenswertes Beispiel ist?
Ich finde es grundsätzlich sehr begrüßenswert, wenn man Willensbildungsprozesse nachvollziehen kann als Bürger. Ich vermisse das in Österreich sehr oft, insbesondere bei der Institutionalisierung von irgendwelchen Agenturen, die vom eigentlichen Finanzministerium angesiedelt werden, aber dann ausgegliedert werden und keiner kann sie nachher kontrollieren oder zumindest hat man Schwierigkeiten damit. Ja, ich würde es sehr begrüßen.
Jetzt haben wir ja schon ganz kurz das Informationsfreiheitsgesetz angesprochen, das am 31. Jänner 2024 im Parlament beschlossen wurde. Und das solle die Transparenz in Regierung und Verwaltung einen großen Schritt voranbringen. Herr Sackmann, Sie als Jurist, können Sie uns knapp und allgemein verständlich erklären, was genau in diesem heiß umfederten und zum Schluss durchgesetzten Gesetz steht?
Also mit dem Informationsfreiheitsgesetz wurde ein Passus aus der Bundesverfassung aufgehoben, der eben das Amtsgeheimnis definiert. Auf der anderen Seite wurde ein Gesetz geschaffen, das es dem Bürger gestattet, Auskunft zu verlangen, und zwar von Bundesverwaltung, Landesverwaltung, Gemeinden über 5000 Einwohnern und auch bei staatsnahen Betrieben, insbesondere solchen, die unter der Kontrolle des Rechnungshofs unterliegen, etc. Also grundsätzlich ein sehr begrüßenswerter Zugang.
Also jeder Bürger kann jetzt eigentlich zu seiner Stadt gehen oder zu seiner Gemeinde mit über 5000 EinwohnerInnen und kann Daten über den Spielplatzbau, das Schwimmbad oder was auch immer die Gemeinde gerade ausgibt für Schulen etc. einfordern und sich das anschauen.
Jeder Bürger hat ein neues Grundrecht, also auch die unter 5000. Der Unterschied ist halt eine proaktive Veröffentlichung, die auch über 5000 Einwohnergemeinden müssen das proaktiv veröffentlichen. Die anderen können angefragt werden von jedem Bürger
und Bürgerin. Und das klingt ja an sich mal herrlich aus Sicht der Bürgerinnen und Bürger, aber es gibt anscheinend da Einschränkungen, dass man teilweise die Informationen dann doch nicht rausgeben muss. Was wurde da eingeflochten in das Gesetz?
Es sind übliche Ausnahmetatbestände, wie zum Beispiel Gefährdung der öffentlichen Sicherheit, die nationale Sicherheit. Dann etwas, wo ich mir schon denke, das könnte verwendet werden, um eine Anfrage abzudrehen, nämlich wenn man sich im Entscheidungsfindungsprozess befindet. Dann auch, wenn es andere Personen gibt, die ein höheres Interesse an der Geheimhaltung haben. Ja, das sind so die Gründe, wo ich mir denke, da wird schwer werden, A, nachzuweisen, nein, mein Informationsrecht überwiegt das Recht auf Geheimhaltung. Und das ist für mich dann insofern wieder intransparent, weil ich dann ja nicht sehe, ich kann zwar eine Beschwerde dagegen machen, wenn ich einen Bescheid verlange, und das wird meine Information wird mir nicht gegeben aus diesem Grund, dann kann ich eine Beschwerde machen. Wie begründe ich die? Wenn die mir in den Bescheid reinschreiben, das Recht des anderen überwiegt höher, weil, kann ich es bekämpfen. Ich bezweifle nur, dass das dann da drin stehen wird.
Weil es ja möglicherweise quasi dann genau. Wieder den Grund enthüllt, der geheim genau. Gehalten werden müsste, weshalb die Information nicht rausgegeben wird.
So ist es. Mhm.
Um das Informationsfreiheitsgesetz auf den Weg zu bringen, musste ja in der Verfassung das Amtsgeheimnis abgeschafft werden. Warum eigentlich? Warum war das wichtig, das Amtsgeheimnis an sich? Vielleicht können wir noch mal ganz kurz erklären, was das getan hat und warum es wichtig war, dass das quasi aus der Verfassung genommen wird.
Naja, es stand in der Verfassung. Wir haben, jetzt muss ich ein bisschen technisch werden, so einen Stufenbau der Rechtsordnung. Alles, was in der Verfassung steht, hat mehr Gültigkeit, als was in einem Gesetz steht. Das Gesetz muss sich immer an der Verfassung orientieren. Jetzt könnte ich in ein Gesetz, in ein einfaches Gesetz reinschreiben, ihr müsst zur Auskunft geben, aber im Verfassungsrang steht ja das Amtsgeheimnis. Dann würde mir jeder diesen Antrag auf Auskunft abweisen, weil es sagt, nein, die Verfassung gilt ja mehr als das Gesetz, untechnisch gesprochen.
Das war ja auch der bisherige Status quo. Es gab ein Informationsauskunftsgesetz.
Ein Auskunftspflichtgesetz.
Seit 1995,
glaube ich, ja.
Das sich mit dem Amtsgeheimnis aber in Details dann gespießt hat, weil Verfassung ist höher und hat Obersticht unter sozusagen.
Also. Obersticht unter für alle, die gern Watten oder andere Spiele spielen. Aber vielleicht kann man einfach nur mal erklären, weil unsere Hörerinnen und Hörer, das sind ja keine Juristen, die sind ja oft nicht in der Politik zu Hause, das Amtsgeheimnis. Was hat denn das genau eigentlich getan, gesagt, vorgeschrieben?
Das hat vorgeschrieben, dass über Tätigkeiten des Bundes, des Landes, der Gemeinden keine Auskunft zu geben ist, weil ein überwiegendes Interesse vorausgesetzt wurde sozusagen, dass dieses nicht bekannt gegeben wird. Und da stand in Artikel 20, Absatz 3 bis 5, wenn ich es richtig im Kopf habe, BVG, Bundesverfassungsgesetz, und die hat man aufgehoben. Und auf der anderen Seite aber dann einen Artikel 22a geschaffen, wo man jene Teile reingeschrieben hat, die es ermöglicht, nunmehr einfach gesetzlich zu regeln, dass man Auskunft bekommt, mit einem Grundrecht ausgestattet sozusagen.
Herr Seifritzberger, Transparenz, Open Data, Sie schauen ja mit Ihrem Verein auch immer wieder über die Grenzen Österreichs hinaus. Und haben Sie da ein paar positive Beispiele für uns, wie anderswo mit diesen Dingen umgegangen wird?
Ich möchte mal ganz allgemein beantworten, dass einfach die Transparenzkultur, die, wenn das ein Land wie Estland schon jahrelang lebt, einfach ein ganz anderes Umfeld hat, das für einen Nährboden für gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Fortschritt bietet, weil eben aufgrund, wie ich am Anfang erwähnt habe, unsere Gesellschaft, Wirtschaft ist immer datenbasiert, und wenn die mehr Daten nicht zur Verfügung stellen, je leichter es ist, Informationen zu bekommen, desto mehr variiert die Wirtschaft, weil die kann die Daten nutzen, es entstehen Innovationen, und auch die Bürger können sich beteiligen, weil sie wissen, was in ihrer Gemeinde oder in ihrer Stadt geschieht. Um es vielleicht noch ein bisschen konkreter zu machen, was bringt Transparenz vielleicht dann weniger, einfach auch auf vielleicht österreichische Beispiele, weil zum Beispiel die Stadt Wien lebt das ja auch schon 10 Jahre sehr intensiv, Open Government Data, und da gibt es zwei Beispiele, die einfach zeigen, was Transparenz bringen kann jetzt im Alltagsbereich. Es sind zwei Datensätze veröffentlicht worden. Das eine ist der Baumkataster, das heißt, in Wien kann man jeden Baum, der auf öffentlichem Grund steht, kann man einsehen. Da sind jetzt zwei Dinge passiert. Einerseits ist eine App entstanden, wo die Bürger sehen können, welche Obstbäume gibt es auf öffentlichem Grund und wo kann ich die ernten gehen. Also auch ein sehr praktischer Anwendungsfall. Und dadurch, dass die Verwaltung sich geöffnet hat, hat sich jemand die Daten angeschaut und hat gesagt, hey, da gibt es einen Fehler, da gibt es einen Baum, der hat 30 Meter Durchmesser, das stimmt nicht. Und die normale Reaktion früher der Verwaltung war, keine Fehlerkultur, und Open Government und Open Data schafft eben einen Rückkanal und sagt, das ist aufgenommen worden, da hat ein Bürger einen Fehler entdeckt und hat so das Gesamtsystem besser gemacht. Also das ist so ein Beispiel. Und das zweite ist der fliegende Hydrant, weil auch die Stadt Wien hat alle Hydranten veröffentlicht und jemand hat die visualisiert und ist draufgekommen, da gibt es fliegende Hydranten. Das kann auch nicht ganz stimmen, ist auch ein Datenpflegefehler. Das heißt, wenn mehr Augen drauf schauen, auf, sei es jetzt Datenbestände der Stadt Wien oder sei es Ausschreibungen oder kritischere Daten aus der Verwaltung, die jetzt noch nicht freigegeben sind, dann ist die Chance sehr groß, dass dann einfach mehr Augen Fehler entdecken und zu einer Gesamtverbesserung führen.
Und in den anderen Ländern, die Sie beobachten, zeigen sich auch wirtschaftliche Effekte, haben Sie vorher kurz angesprochen.
Ja, das ist auch sehr stark von der EU getrieben, die hier auch sehr viele Studien durchführt, weil noch einmal die erwähnte Datenbasierung in der Gesellschaft und Wirtschaft einfach, wo durch die Bereitstellung von Daten direkter und indirekter Mehrwert entstehen. Vielleicht konkreter zu machen, wenn die Wiener Linien ihre Daten freigeben, was sie auch seit einigen Jahren tun, dann kann nicht nur Google die Daten kaufen und auf Google Maps anzeigen, wann die nächste U-Bahn fährt, sondern es kann auch der Entwickler, der im Eck sitzt, in Wien, in Favoriten, kann eine App bauen und kann mit Google konkurrieren. Also das sind so Effekte, die dann entstehen. Und der Staat, ich würde sagen, warum sollte er das gratis hergeben, weil Open Data ist kostenlos, aber der Staat profitiert ja wieder davon, weil der Entwickler ist vielleicht wo angestellt oder baut eine App, macht so Wertschöpfung für den Staat, generiert wieder Steuern, und der Staat profitiert indirekt wieder davon, indem er seine Daten öffnet und sie nicht hortet wie in einem Silo, wo sie nur verstauben.
Bevor wir uns gleich anschauen, was in Österreich in den letzten Jahren beim Kampf gegen unerwünschte Einflussnahme getan worden ist, habe ich immer drei Fragen, die wir den Interviewgästen stellen. Und ich würde mit Ihnen beginnen, Herr Sackmann. Und zwar, es sind drei einfache und persönliche Fragen. Frühling oder Herbst?
Winter kriege ich nicht.
Okay. Nein,
dann Herbst. Dann nehme ich.
Es gibt zwei Optionen.
Dann nehme ich den Herbst.
Den Herbst. Mhm.
Der ist für mich ganz deshalb schon speziell, weil er einfach total farbenfroh auf der einen Seite ist, und auf der anderen Seite ist es auch herrlich, einfach durch trübes, nebeliges Wetter zu marschieren. Und es ist nicht zu heiß.
Und es ist nicht zu heiß. So wahr. Kompromiss oder beste Lösung?
Beste Lösung.
Und wo fängt für Sie Demokratie an?
Bei der Bildung.
Gut, Herr Seifritzberger, Frühling oder Herbst?
Ich hätte auch Winter genommen, der steht nicht zur Auswahl. Ja,
warum ist hier der Winter so stark?
Ich bin ein Fan der Kälte und so. Und, deswegen nehmen wir Herbst. Herbst.
Alles nah an der Kälte ist.
Genau.
In Richtung Kälte. Kompromiss oder beste Lösung?
Eine Mischung aus beiden braucht es, weil wenn wir jetzt bei unserem Thema bleiben, brauchen wir einen Kompromiss, um die Leute abzuholen, aber die Lösung der besten Köpfe sozusagen. Also es muss sich immer muss irgendwie einen dritten Weg finden, um das zu verbinden.
Mhm. Und wo fängt für Sie Demokratie an?
Bei jedem Einzelnen, der in seinem Umfeld quasi sich mit seinen Mitbürgern und Mitbürgern auseinandersetzt und seine direkten und indirekten Themen bespricht und versucht, sich einzubringen.
Zwei Wintermenschen heute bei uns im Podcast. Aber kommen wir zurück zum Thema unerwünschte politische Einflussnahme. Herr Sackmann, man hat es vorher ja schon in den Zwischentönen gehört, Sie beklagen schon seit Längerem eine gewisse Intransparenz in der Justiz. Würden Sie uns kurz erklären, was Sie damit meinen?
Naja, das stelle ich eigentlich auf zwei Säulen. Einerseits ist es eine Frage, wie Positionen besetzt werden, wie das Auswahlverfahren dazu läuft. Das ist vollkommen intransparent. Und auf der anderen Seite ich kann natürlich nur für den Strafrechtssektor wirklich sprechen, weil ich 10 Jahre im Staatsanwalt war. Und da hat mich am meisten gestört eigentlich, dass es Fälle gibt, die dem Minister oder dem Staat wichtiger sind als die Fälle, wo es um Anführungszeichen nichts geht. Also der Händeldieb interessiert den Minister nicht. Wenn man aber einen großen Unternehmer angreift oder Politiker, dann muss man auf einmal berichten und dann gibt's sozusagen das ist natürlich alles gesetzlich geregelt. Es gibt ein Berichtswesen und ein Erlasswesen. Also man kann auch Weisungen bekommen von oben. Von oben heißt Oberstaatsanwaltschaft oder Justizministerium. Und die sind dann umzusetzen. Nur die sind nicht transparent. Und da sind wir wieder beim Punkt. Die Intransparenz in der Justiz, insbesondere im Umgang mit jenen Straffällen, die sie in die Zeitungen schaffen. Und da rede ich aber jetzt nicht davon, dass irgendjemand 5 Parfums gestohlen hat in einem Lokal, in einem Geschäft, sondern ich rede darum, dass irgendjemand hunderte Millionen Euro auf die Seite geschafft hat. Warum man da einen Unterschied macht, da fängt bei mir eigentlich schon die Zweiklassenjustiz an. Man könnte sich genauso gut kümmern um den Händeldieb und nicht nur um den Millionenbetrüger. Oder man lässt halt beides einfach geschehen. Und ich bin halt aufgrund meiner Erfahrungen doch ein großer Fan davon, das Weisungsrecht und das Berichtswesen abzuschaffen.
Das Weisungsrecht, man kennt das ja so ein bisschen aus Film und Fernsehen, würde jetzt normaler Bürger sagen, weil wie viel Berührung hat man mit diesem Thema? Aber so eine Weisung, wie kann die ausschauen? Was ist zum Beispiel eine Weisung?
Oh, man stellt sich als Staatsanwalt vor, ich möchte jetzt XY verfolgen und ich weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht so, wie es heute richtig ausgestaltet ist. Man hat einige Veränderungen vorgenommen, aber früher musste man bei wichtigen Persönlichkeiten einen Vorhabensbericht schicken und man hat da reingeschrieben, ich habe jetzt vor, XY zu vernehmen als Beschuldigten und so weiter, vielleicht Kontenöffnungen, Hausdurchsuchungen zu machen. Und dann haben halt die Oberbehörden drüber geschaut und haben dann sagen können, nein, das machst du nicht. Und das nennt man dann eine Weisung. Sie könnten es auch akzeptieren. Aber es ist halt intransparent, weil es nicht zum Akt genommen wird. Okay. Es sei denn, es erfolgt eine Weisung.
Ohne Begründung kann die erfolgen?
Na, die Weisung muss schon begründet sein. Sie wird dann zum Akt genommen. In den seltensten Fällen ist aber eine Weisung erforderlich, wenn man vielleicht schon vorher eine gemeinsame Rechtsauffassung findet.
Nun hat es in Österreich ja in den vergangenen Jahren neben dem Informationsfreiheitsgesetz hat sich einiges auf gesetzlicher und institutioneller Ebene getan. Es sind Gesetze überarbeitet worden, es sind neue Institutionen geschaffen worden und das Ganze soll zu mehr Transparenz führen, also ganz generell schlechte politische Einflussnahme verhindern und auch erfolgen, wenn es dazu gekommen ist. Also Korruptionsfälle zum Beispiel, über die wir schon kurz gesprochen haben. Auf gesetzlicher Ebene wären das zum Beispiel ein strengeres Korruptionsstrafrecht, die Novelle des Parteiengesetzes und das Lobbygesetz. Wie ordnen Sie beide jetzt diese Bemühungen ein und sind diese Maßnahmen wirksam in der Prävention und Verfolgung von unlauterer politischer Einflussnahme?
Zu diesen drei Dingen kann ich nicht im Detail sagen, weil das ist nicht mein Spezialgebiet. Also ich beschäftige mich sehr stark mit Open Government Data und Open Data. Ich glaube, was alle ein bisschen eint, ist einfach, man braucht eine Kulturänderung zu einem Open by Default und alle diese Gesetzesformen, die Sie genannt haben, glaube ich, zielen in die Richtung ab, dass man eine transparente Gesellschaft by default, also standardmäßig schafft, um eben den Korruptionspräventionsgedanken, den ich da auch wieder sehe, stärker in der Gesellschaft und in unserem System und in unserer Demokratie verankert, damit man sich gewisse Fragen gar nicht stellen, weil das System das nicht zulässt. Und ich glaube, Herr Sacken, Sie können das besser ausführen, dass diese genannten Gesetze in diese Richtung gehen, oder?
Die gehen alle in dieselbe Richtung, kann man mal sagen. Also sehr begrüßt habe ich die Novelle zum Parteiengesetz, dass eben Spenden transparenter werden. Was ich ein bisschen vermisse, ist, dass nahestehende Vereine oder so da auch mit aufgenommen werden. Aber gut, das ist ja die Politik der kleinen Schritte. Zum Lobbygesetz, das, glaube ich, 2012 erstmals in Kraft getreten ist, muss ich sagen, habe ich in meiner Laufbahn eigentlich nie was gehört. Mir sind auch keine Verwaltungsstrafen, die nach dem Lobbygesetz verhängt worden wären, bekannt. Da wäre es aber auch interessant, so etwas zu veröffentlichen, damit man ein Maß hat, wirkt das Gesetz denn überhaupt? Oder ist es eh nur schön, wir haben es, aber angewendet wird es halt kaum. Und das war jetzt das letzte Korruptionsstrafrecht, um Gottes Willen, ja, der Mandatskauf wurde aufgenommen, wir haben jetzt das strengste Korruptionsstrafrecht. Nein, das sehe ich nicht so. Hat meines Erachtens überhaupt nichts dazu beigetragen, um irgendetwas zu verbessern, um Korruption hintanzuhalten, insbesondere für zukünftige Vorwahlen, dass man sich schon anbietet. Das sehe ich nicht. Das kann das Gesetz nicht bringen.
Also ist das ein, Ihrer Meinung nach, ein zahnloses Gesetz oder irgendwas muss es ja tun. Es wurde ja geschaffen, geschrieben und es muss ja einen Grund haben, dass es existiert.
Ich würde das so beantworten, es sind alles Bausteine, die wichtig sind. Also es gibt viele Baustellen in unserem System, die nicht gut funktionieren, die Korruptionsfälle oder die man durch die Medien nicht erfährt, sind alles Auswüchse eines Systems, das nicht funktional ist oder so, wie wir uns das vorstellen oder wie eine ideale Demokratie funktioniert. Und da braucht es viele Schrauben, die man drehen muss. Ich glaube, viele eint halt auch das Thema Transparenz, darum sitzen wir auch hier, weil das einfach das eine verbindende Komponente ist für alle. Wenn das gut funktioniert, dann ein Rädchen führt zum nächsten. Und es ist die Politik der kleinen Schritte, glaube ich. Also ein großes.
Stimme ich voll zu. Wir müssen einfach einen breiteren Diskurs schaffen, dass es sind immer kleine Rädchen, die wir haben. Gemeinsam kann man mehr erreichen. Aber ich weiß noch, Gottes Kind ist das immer so bei den Erwachsenen gefallen. Wenn du den Job haben willst, brauchst du einen Schieber. Und ich denke, dass dieses Schieber ist einer, der dich dort reinsetzt. Ne? Also Protektion muss man haben. Und dieses Denken ist, glaube ich, im österreichischen Gewissen noch so verankert, dass ja auch irrsinnige Korruptionsfälle, die schon auf den Tisch gekommen sind, gar nicht zu Demonstrationen führen, dass die Leute auf die Straßen gehen. Das verwundert mich. Das ist eine Akzeptanz, die in Österreich da ist, die dann auch meistens so abgetan wird. Naja, aber es war eh schon immer so und was kann ich denn ändern dran? Und solange man das nicht abschafft, diese Denkweise, solange sich nicht mehr Menschen dafür begeistern, eben, wir können gemeinsam was ändern, wir können gemeinsam die gewählten Volksvertreter kontrollieren, wir können indirekt damit auch die Regierung kontrollieren, wird sich, glaube ich, nichts ändern.
Seit 2011 gibt es ja die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft. Man hat ja öfter die T-Shirts auf der Straße gesehen, die hat ja Fans quasi diese ins Leben gerufene Institution. Und 2010 wurde das Bundesamt zur Korruptionsprävention und Korruptionsbekämpfung gegründet. Können wir ganz kurz einmal darlegen, wofür diese Institutionen zuständig sind?
Ja, also gibt es natürlich ein BAK-Gesetz, also ein Gesetz über die Einrichtung des Bundesamts für Korruptionsprävention und Korruptionsbekämpfung, wo drinnen ein Deliktskatalog angeführt ist, wofür dieses Amt zuständig ist. Parallel dazu wurde dann die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft vertypt im Gesetz, in der Strafprozessordnung, wo man eigentlich fast alle Delikte überschneiden sich. Also es geht insbesondere um Bestechung, Bestechlichkeit, Anfüttern, Vorteilsannahme, Vorteilszuwendung etc. Das sind so die klassischen Delikte der Korruption, aber auch um Untreue, also um große Wirtschaftsdelikte, Untreue, Betrug, Veruntreuung, auch Finanzstrafdelikte, also Abgabenhinterziehungen über 5 Millionen Euro. Und zwar ist die WKS ja dann Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft für jene Delikte zuständig, die einen Schaden von mehr als 5 Millionen Euro verursacht haben. Also wirklich nur für große Straffälle. Und gemeinsam ist eben diesen beiden Institutionen, dass sie eigentlich dieselben Ziele verfolgen. Mhm.
Na gut. Wir haben einen kleinen Rundblick geschafft in diese Thematik, ja, und haben so ein bisschen angeteasert, das eine und das andere. Abschließend möchte ich fragen, wenn Sie beide sich etwas wünschen dürften, um die politischen Entscheidungen in unserer Republik vor undemokratischen Einflüssen zu schützen, was wäre das? Seifertsberger, vielleicht fangen Sie an.
Ich versuche vorher schon ein bisschen in Worte zu fassen. Es ist den Weg, der eingeschlagen wurde, mit vielen kleinen Initiativen konsequent weiterzugehen und quasi Offenheit zum Standard zu machen. Also das Amtsgeheimnis sagt, es ist alles geheim, außer man fragt was und das veröffentlicht man vielleicht. Jetzt ist ein Gesetz beschlossen, das Informationsfreiheitsgesetz, das in Kraft tritt und das genau diesen Paradigmenwechsel einleiten soll. Nur das ist ein Startprozess, weil die Kultur des Amtsgeheimnisses ist 100 Jahre alt und circa, oder war 100 Jahre alt, und das in die Institutionen zu bringen, das einfach Teilen Mehrwerte schafft und dass das eine Win-Win-Situation für die Verwaltung, für die Bürger, für die Wirtschaft, für alle Beteiligten ist, korruptionspräventiv auch noch wirkt. Also das wäre mein Wunsch, dass man hier den Weg weitergeht und es gibt auch viele in die EU, die haben wir gar nicht noch gesprochen, die auch sehr ein Treiber in diese Richtung ist, mit den verschiedenen Acts, die auch dann in Österreich umgesetzt werden, die auch dazu beitragen, dass Transparenz mehr zum Standard wird. Und das würde ich mir wünschen, dass dieser Kulturwandel ernst genommen wird und mit auch den entsprechenden Mitteln ausgestattet wird, dass der gelingen kann.
Und Sie, Herr Sackmann, was würden Sie sich wünschen?
Mein Wunsch setzt, glaube ich, noch eine Stufe davor an. Ich wünsche mir eine Aufklärung, eine zweite. Der Weg aus der selbstverschuldeten Unmündigkeit nach Kant und habe wieder Mut, wie hat er gesagt, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen. Ich glaube, wenn man selbst sich nicht zuschütten lässt von den Massenmedien, von der Social Media, wenn man sich selbst einmal zurücknimmt und sich nicht mehr so wichtig nimmt, um dass man auf Social Media gut auftritt und sich mal fragt, was geschieht da eigentlich und warum erzählen mir die so viel auf irgendwelchen Kanälen und warum gibt es so viele verschiedene Informationen, dann muss ich irgendwann einmal anfangen zu suchen, was ist eigentlich Fake News, was ist Wahrheit, was ist die alternative Wahrheit, und das muss ich ausblenden oder lernen auszublenden, und dann, glaube ich, können wir politische Entscheidungen, also sachfremde politische Entscheidungen in Zukunft verhindern. Aber dann muss das Bewusstsein geschaffen werden wieder.
Ein hehrer Wunsch an unsere Zeit, sich nicht ablenken zu lassen, sozusagen, und den Fokus zu behalten.
Und die Möglichkeiten, würde ich noch anschließen, die Möglichkeiten auch der Technik, weil wir auch viel über IT gesprochen haben, weiter dahingehend zu nutzen, quasi um Partizipation noch zu fördern. Ich glaube, da ist noch viel Potenzial da, um die Bürger noch direkter einzubinden in Entscheidungsprozesse, im ersten Schritt sie nur zu informieren, aber im zweiten Schritt dann auch sie stärker zu beteiligen, damit sie dann nicht nur, Demokratie heißt mehr wie nur alle 5 Jahre einen Hackerl machen, sondern es sollte alltäglicher werden. Und die Technik bietet da einige Unterstützungsmöglichkeiten und die sollte man nutzen, um die Bürger zu empowern sozusagen.
Danke, dass Sie sich da so bereitwillig Informationen haben entlocken lassen. Fact-proofed Informationen zu diesem Thema. Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben und uns versucht haben, das Thema ein bisschen näher zu bringen und verständlich zu erklären.
Hoffentlich.
Sehr gerne. Danke.
Danke. Und das war's auch schon wieder mit Rund ums Parlament. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen und ihr könnt was davon mitnehmen. Wenn ja, dann gebt uns gerne eine Bewertung ab und abonniert uns, wenn ihr das noch nicht getan habt. Und hört auf jeden Fall in die nächste Folge rein. Dann steigen wir nämlich in ein neues Thema ein, und zwar die Europawahl. Im Juni 2024 wird nämlich wieder das Europaparlament gewählt und wir sprechen mit einigen sehr interessanten Gästen. Also darüber, was das EU-Parlament überhaupt tut, über die Eigenheiten der Wahl 2024, über den Einfluss der aktuellen Debatten darauf und darüber, vor welchen Herausforderungen die EU eigentlich steht. In der ersten Folge zu diesem spannenden Fragen spreche ich mit Ulrike Lunacek, unter anderem ehemalige Europaabgeordnete und Vizepräsidentin des Europaparlaments, und mit Paul Schmidt, dem Generalsekretär der Österreichischen Gesellschaft für Europapolitik. Bis dahin könnt ihr gern auch in die früheren Folgen von Rund ums Parlament reinhören, zum Beispiel in die Folge zu Open Government Data, die passt sehr gut zu unserem heutigen Thema. Falls ihr Kritik, Fragen oder Anregungen zu unserem Podcast habt, dann schaut gerne bei uns vorbei auf den Social Media Kanälen oder schreibt uns eine E-Mail an podcast@parlament.at. Ich freue mich schon auf die nächste Folge mit euch. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Tatjana Lukasch. Wir hören uns.